Weil es kommt die Zeiten, glaube ich, wo du die Berufung hinschmeißen möchtest. Es ist so, als wenn du im Dorfladen immer noch der Seniorchef sagt, was zu tun ist, obwohl es eigentlich gar nicht mehr dran ist. Leitung und Führung, ich sag mal, die Transformation von Ressourcen in Nutzen ist.
Hallo, herzlich willkommen hier beim Gründercast. Mein Name ist Björn Wagner und ich bin vor allem neugierig und interessiert und ich frage mich, wie das mit Kirche und Gott und so weitergeht. Ich frage mich immer mal, was Zukunft bedeutet für Kirche oder Zukünfte. Das habe ich zwischendrin mal gelernt, dass Zukunft meistens im Plural stattfindet, weil jeder Zukunft ja auch anders sieht. Und naja. Ein paar Erfahrungen konnte ich machen mit Gründen, mit Scheitern und meistens findet man mich irgendwie mit einer Kaffeetasse in der Hand da. Eine Familie habe ich auch, zwei Kinder und ich wohne hier in Marburg. Und virtuell sitzt neben mir der Klaus Schönberg.
Genau, der hat auch eine Familie, eine Frau, zwei tolle Töchter, die Pastoren sind. Bin Gemeindegründer, E-Bike-Fahrer, bald ein ganz neues, tolles und Autor, Clubhouse-Talker und auch der Initiator von Podcast für Menschen, die Gemeinden gründen, entwickeln und multiplizieren wollen. Westfälischen Nirgendwo in Schwelm sitzt Andreas Herrhaus, Leiter der K3-Kirche in Schwelm. Mit ihm wollen wir heute darüber reden, wie eine alte Kirche neu wird. Unsere Podcast-Serie heißt Revitalisation. Und wir wollen herausfinden, wie das Leben wieder zurückkommt, wie bildlich gesprochen lahme Kirchen wieder gehen und springen können. Andreas, auf eurer Homepage sieht es sehr lebendig aus. Stylische Gottesdienste, Kleingruppen, zeitgemäßer Lobpreis, Royal Ranger Arbeit, eine internationale Arbeit mit Iranern, Kurden und so weiter. Und du bist uns als kompetenter Gesprächspartner empfohlen worden. Also verkack's nicht.
Ich geb mir Mühe.
Genau. Ob die Leute aus Schwelm auch sagen würden, dass sie mitten im Nirgendwo sind. Naja, hier Andreas. Schön, dass Hi. Du da bist. K3. Hi. Also ich kenne den K2. Das ist ein Berg, glaube ich. Da kann man so raufsteigen. Ich kenne R2-D2 aus Star Wars. Aber wie kommt man da drauf, eine Gemeinde K3 zu nennen? Das musst du uns doch mal sagen.
Tja, hallo erstmal. Ja, wie kommt man darauf, eine Gemeinde so zu nennen? Das ist, wenn man etwas verändern möchte und irgendwie, so einen alten Zopf abschneiden möchte. Und in unserer Stadt, du hast es gesprochen, Schwelm. Schwelm, genau. Es ist eine Kleinstadt, unter 30.000 Einwohner. Und da ist es so, wenn du irgendwo hier unterwegs bist, kriegst du schnell Abkürzungen genannt. Ja? Die Gemeinde hatte vorher einen anderen Namen, das war dann immer die CGB, Christliche Gemeinde Bergstraße, und dann gibt es die EFG und die FEG und die, wie die alle so heißen. Und wir haben uns einfach damals überlegt, wenn wir uns einen neuen Namen geben, dann legen wir von vornherein die Abkürzung fest. Dass man da nicht so komische Assoziationen mit hat, wollten wir was Knackiges haben. Und vor allen Dingen auch, dass Leute fragen, hey, was ist das denn eigentlich K3? Wir wollten nach außen in die Stadt und unser Gebäude ließ sich auch dazu, auch mal mit anderen Gruppen in Kontakt zu kommen, es zu vermieten für andere Zwecke. Und dann haben wir gedacht, machen wir einen knackigen Namen. Und trotzdem steht natürlich was dahinter, nämlich das K steht ganz einfach für Kirche. Und die drei für Grundwerte, denen wir uns damals mal so aufgeschrieben und irgendwo verpflichtet haben. Und das ist Leben und Lieben und Dienen. Und hinter jedem diesem Grundwert Leben, Lieben, Dienen gibt es natürlich eine kleine Message, eine kleine Erklärung zu. Mhm. Und ja, so ist dieser Name entstanden.
Wow, jetzt habe ich zuerst nach deiner Arbeit gefragt und gar nicht deine Person. Das habe ich irgendwie völlig verbraten. Erzähl uns doch auch noch ein bisschen was zu dir, Andreas.
Ja, zu mir. Ich bin 44 Jahre jung und wohne mit meiner Frau Miriam und zwei Teenagerkindern in Schwelm, eben in der Nähe von der Gemeinde. Und ja, ich bin so ein Gemeindekind, ne? Ich bin aufgewachsen in einer frommen Familie. Und mit Anfang 20 habe ich mich dann entschieden, da irgendwo auch mehr zu investieren oder mitzumachen. Und neben meinem Beruf, ich war viele, viele Jahre selbstständig in der Finanzdienstleistung, habe also Baufinanzierung, Immobilien vermittelt, hatte da so ein Immobilien- und Finanzierungsteam. Okay. Mhm. immer nebenbei Gemeinde, da schlug so mein Herz für. Und wie das dann so ist, es wird irgendwie alles komplizierter immer. Im Job stiegen die Herausforderungen und auch in der Gemeinde. Und auch in die Familie wuchs und irgendwann stellte sich so die Frage, wie geht das so alles weiter? Was war so eine Vollbeschäftigung? Als Selbstständiger, ne? Selbst und ständig, in der Gemeinde auch irgendwie immer unterwegs, Familie. Ja, und dann gab es einen ziemlich krassen Berufungsprozess und wo Gott, also wir waren in der Überlegung, wie können wir uns anders aufstellen als Gemeinde? Und dann kriegte ich so den Fingertipp auf die Schulter, hey, wäre das nicht was für dich? Ja, und dann waren da ein paar spannende Begebenheiten, ein paar sehr spannende Situationen und dann bin ich zu meinem Team gegangen und sage, Leute, ich habe den Eindruck, ich muss das hier machen, obwohl ich total gerne in meiner Selbstständigkeit unterwegs war. Ja, und dann hat sich so ein halbes Jahr so ein Prozess hingezogen und dann bin ich auf einmal angestellt in einer Gemeinde als hauptamtlicher Mitarbeiter. Die Firma aufgegeben und bin jetzt seit 2017 Vollzeit im Dienst unterwegs, wie man das so sagt. Ja.
Wow.
Ansonsten fahre ich gerne. Entschuldigung.
Okay. Das ist immer eine Geschichte, wollte ich sagen. Cool.
Ja,
das ist eine Geschichte. Aber was machst du ansonsten? Du fährst auch E-Bike? Nee.
Ja, doch, ich fahre tatsächlich auch ein bisschen E-Bike. Jetzt ein bisschen weniger, aber ich habe dann das angefangen, weil ich mich bewegen wollte und musste. So mit so einem E-Bike. Ansonsten fahre ich gerne Motorrad, bin gerne im Garten.
Okay.
Das ist so der Ausgleich mit dem Spaten, da irgendwas umbuddeln. Genau. Und kann mich auch ganz gerne mal mit einem guten Film oder einem guten Buch hinsetzen. Ja. Das mal so ein bisschen zu mir.
Das klingt also noch ganz normal. Also, du bist eigentlich ein Quereinsteiger, würde man in der Szene sagen. Du bist also nicht über den klassischen Pastorenweg, Theologie, Ausbildung, sondern über die Wirtschaft gekommen, selbstständig. Das heißt, du musstest dort Aufträge generieren, gewinnen, mit Kunden umgehen, Kunden zufriedenstellen. Und das ist eigentlich eine ganz gute Vorbereitung für Gemeinde. Also, du bist, sag das nochmal, du bist, wie ist dein offizieller Titel?
Wir haben das hier, genau, offizieller Titel, wir mussten eben überlegen, wir haben das geschäftsführende Gemeindeleiter genannt. Weil der erste Auftrag war eigentlich wirklich erstmal hier eine Struktur, eine Ordnung reinzubringen und vor allen Dingen auch Menschen, die ehrenamtlich da sind, zu Teams zusammenzuführen, Netzwerk aufbauen, Finanzen und also das, was so dazugehört. Das war so der, der erste Start in den ersten Jahren, genau. Weniger die theologische Seite.
Das finde ich sehr spannend, weil wir unterhalten uns ja über Revitalisierung, also das Leben wieder zurückholen. Ich erzähle mal eine kleine Geschichte und gucken wir mal, ob da eine Analogie auch zu eurer Gemeinde herzustellen ist. Es geht um die Wiedereröffnung eines Dorfladens. Ich wohne selber in einem kleinen Dorf und da hat der Dorfladen irgendwann wegen Irrelevanz geschlossen und wegen neuer Einkaufsmöglichkeiten ringsrum bei den Discountern. Und nach der Schließung ist den Leuten im Dorf aufgefallen, eigentlich fehlt uns unser Dorfladen. Hier hast du nicht nur alltägliche Lebensmittel, sondern hier hast du auch ein kleines Schwätzchen gehabt, hier hast du schnell was bekommen. Irgendwie war das doch eine Mitte für ein Dorf gewesen. Dann gab es eine Reaktivierung durch eine Dorfinitiative, also ehrenamtliche Leute haben sich zusammengeschlossen und gesagt, wir wollen unser Dorfladen zurück. Und die haben eine Bedarfsanalyse gemacht und haben festgestellt, etwas andere Zeiten, dass man eine kleine Brottheke hat und Kaffee und Brötchen zum Mitnehmen für mehr Umsatz. Dann haben sie neu gestartet, haben Haupt- und Teilzeitleute eingestellt, das Ganze groß beworben und tatsächlich die meisten Stammkunden, soweit sie nicht gestorben sind, sind wieder zurückgekommen, neue sind gewonnen worden und der Dorfladen wurde wieder Teil der Dorfkultur. Und es gab eine gute Nachricht. Hier im Dorfladen bekommst du, was du zum Leben notwendig hast. Und das war das Schwätzchen und das waren halt die Alimentari, die Lebensmittel. Mit dieser Geschichte könnte man mit etwas Fantasie auch die Revitalisierung einer Gemeinde vergleichen. Ja, kannst du mit der Geschichte was anfangen, Andreas?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben natürlich unterschiedliche Sachen, die kann ich sehr, sehr gut mit anfangen. Und bei uns war manches ein bisschen anders, weil wir kommen ja aus einer, sehr, sehr geschlossenen Brüdergemeinde. Und übertragen war unser Laden immer geschlossen. uns auf den Bäcker bezogen. Das heißt, wir hatten also in der ersten Phase eigentlich, aber da genau, aber diesen Wunsch, was auch in der Geschichte ja war, Teil der Dorfkultur zu werden. Und wir hatten auch eine Bedarfsanalyse, aber die konnte eben nicht umgesetzt werden. Und dann ist also diese erste Revitalisierung eigentlich, also wir haben zwei, würde ich sagen, erlebt. Die erste war Ende der 90er, durch einen harten Bruch, durch eine harte Spaltung, war eben ein Teil, der gesagt, genau das, was du gerade beschrieben hast. Wir möchten eigentlich irgendwie mehr Teil der Kultur sein. Wir möchten, der Bedarf war jetzt eben nicht Brötchen, sondern Menschen aus unserem Freundeskreis mit Jesus in Kontakt zu bringen. Das war so die erste Überlegung, und die ging mit den damaligen Voraussetzungen überhaupt nicht. Und dann gab es eben so wir formieren uns neu, wir überlegen uns neu, was du auch gerade gesagt hattest. Und das war so der erste Start. Die Schwierigkeit war allerdings, jetzt in deiner Geschichte zu bleiben, dass wir eine komische Kultur irgendwie mitgenommen hatten. Es ist so, als wenn so im Dorfladen immer noch der Seniorchef sagt, was zu tun ist, obwohl es eigentlich gar nicht mehr dran ist. Und dieses war irgendwie tief in uns verankert. Das haben wir aber ja so gar nicht so wahrgenommen. Man macht halt was, und das war auch irgendwie super und war viel Feuer und viel Begeisterung dabei, und man ist losgezogen, hat sich auch mal hier und dort Unterstützung und Beratung von außen genommen. Und so haben wir unseren ersten, ich sag mal, Revitalisierungsprozess schon gestartet. Aber wir merkten dann, dass da noch mehr zugehörte. Du hast gerade gesagt, du warst bist in so einem Dorf oder lebst in einem Dorf, wie auch der Bäcker, und so ist das bei uns ähnlich. Und die Menschen um uns herum, die mit unserer Gemeinde immer noch etwas verbunden, was ja viele, viele Jahre zurücklag. Und das wollten wir eigentlich durchbrechen und haben dann einen neuen Prozess gestartet, in dem wir gesagt haben, wir brauchen einen neuen Ort, wir brauchen einen neuen Namen. Also wie bei dem Bäcker, der sagt, wir starten noch mal komplett neu durch. Naja, und da war dann eben der zweite Revitalisierungsprozess, würde ich das mal so nennen. Allerdings auch begleitet mit viel Schmerz, mit viel Herausforderungen, den halt so eine Änderung mit sich bringt. Und auf der anderen Seite auch mit ganz, ganz viel dollen Erlebnissen. So würde ich das etwas verbinden mit der Geschichte, die du gesagt hast. Genau, ja. Also es waren verschiedene Prozesse, die dazugehörten. Bei uns war manches ein bisschen anders, aber es ist in der ähnlichen Situation doch abgelaufen. Ja.
Cool, das klingt ja echt total spannend, was ihr da so erlebt habt, aber auch wahrscheinlich anstrengend oder so.
Das war teilweise sehr, sehr anstrengend, vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt ja noch, ich bin jetzt hier 2013 unterwegs ungefähr, 12 bis 14, da war alles noch ohne Hauptberuf, alles ehrenamtlich, ne? Und dann kauf mal eine kleine Liegenschaft, bau die um. Und das Hauptproblem ist, wie bei so einem Dorfladen, den Wechsel im Mindsetting hinzukriegen. Die einen gehen los und sagen, wir waren vorher auf einem Weg, wo die Gemeinde voll war, und das war auch ein ganz praktischer Grund, den Raum zu wechseln. Und für viele war es dann nur, ach, wir haben einfach mehr Platz. Und für die anderen war es, nee, wir wollen auch jetzt die Kultur verändern. Wir wollen alte Sachen über Bord werfen und komplett neu beginnen. Und das ist dann ja wie so eine gausche Glocke. Das heißt, du hast Leute, die sagen, hoffentlich bleibt alles gleich, nur im anderen Ort. Und andere Leute, die auch komplette Veränderungen wünschten. Und die einen bremsten und die anderen zogen. Also das war schon ein wirklicher Kraftakt, muss ich sagen. Mit zwischendurch auch am liebsten die Brocken hinzuschmeißen. Das war also auch so, vor allem, dann kommst du in dem neuen Dorfladen an und erstmal sind mehr als ein Drittel der Kunden weg, weil die Leute gesagt haben, das geht uns entweder zu schnell oder zu langsam und wir sind mit, ja, ich sag mal, ausgezogen im Ägypten und in Kanaan sind wir mit viel weniger Menschen angekommen. Also das war schon eine echte Herausforderung. Gleichzeitig hattest du Kredit an der Backe und wolltest was bewegen und starten und warst nur mit internen Querelen beschäftigt. Ja, das war schon echt eine Herausforderung, muss ich sagen.
Das klingt so.
Ja. Und dann kam eben der, ja, verschiedene Krisen dazu und wir mussten wirklich komplett nochmal neu überlegen, was ist eigentlich jetzt dran.
Was waren denn die wichtigsten Schritte bei der Revitalisierung? Du hast eben schon mal ihr habt einen Kulturwandel vollzogen. Menschen, weil ihr mutige Schritte gegangen seid, sind Leute zurückgeblieben. Was waren da die größten, die wichtigsten Entscheidungen für euch?
Eine wichtige Entscheidung war wirklich kommunizieren, reden, mitnehmen, Leute sagen, wo man gerade unterwegs ist und wo man vor allen Dingen hin möchte. Das haben wir gemerkt, das war echt wichtig. Also wirklich immer wieder dranbleiben, das haben wir vor, da stehen wir gerade. Und mit einer, ja, ich sag mal, mit einem, auf der einen Seite eine Klarheit, aber auf der anderen Seite auch keine Brutalität vorgehen, sondern, ja, wie nennt man das mal? Ja, so ein leitendes Hirnherz irgendwie da reinbringen. Aber das war echt nicht immer einfach, muss ich sagen.
Ja. Ja, du musst ja gleichzeitig nach vorne leiten und nach hinten noch ein bisschen zusammenhalten und dich gleichzeitig nicht vereinnahmen lassen, damit der Prozess der Neuausrichtung nicht torpediert wird von denen, die eigentlich keine Veränderung wollen, gerade weil jede Veränderung ja Angst macht. Also ihr habt viel geredet mit den Leuten, aber ihr habt auch Beschlüsse getroffen.
Ja.
Kannst du mal nennen, was die wichtigsten Beschlüsse für euch waren, die euch eine Rahmenrichtlinie gegeben haben? Denn es gibt ja genug Gemeinden, die so einen Prozess der Revitalisierung starten und darin scheitern.
Also als wir noch in der, ich sag mal, in der ersten Revitalisierungsphase waren, noch im alten Gebäude, im alten Namen, im alten Setting, da haben wir uns schon zumindest mal einen Zielsatz, einen Leitsatz, ein Leitbild erarbeitet, was wir eigentlich möchten, wo wir hinwollen. Das untermauert mit konkreten Aufgaben, die zu erreichen sind, konkrete messbare Schritte, messbare Ziele. Wir haben halt nur gemerkt, das ist immer so, wenn man jetzt so einen Eisberg hat, das, was über dem Wasser zu sehen ist. Und das war gut, das wurde kommuniziert. Aber unter dem Wasser, da brodeln eben die Dinge, die Werte, die Kulturen, alte Sachen, die man so mitgenommen hat. Und das führte halt irgendwann in eine riesen Führungskrise, nenne ich das mal. Und dann war zum Beispiel für uns sehr wichtig, dass wir uns irgendwann mit den Leuten, die noch die Verantwortung weiternehmen wollten, und spitzte sich zu, so sage ich das mal, zu einer neuen Leitungsbenennung. Und die Leute, die gesagt haben, hey, wir würden das machen, haben wir relativ klar sich fokussiert und haben sich vor die Gemeinde gestellt und haben gesagt, okay, wir können das machen, aber das sind die, ich nenne das mal, die Spielregeln. Das sind die Voraussetzungen, unter denen wir das weitermachen würden. Wir haben natürlich auch Fehler gemerkt bei uns, die wir einfach falsch gemacht haben. Die haben wir auch benannt, also damit nicht versteckt umgegangen, sondern gesagt, das war schlecht gelaufen. Da würden wir verbessern, aber nur unter diesen Voraussetzungen weitermachen. Und das führte halt dazu, dass dann ein neues Leitungsteam bestimmt wurde und das relativ, ja, ich sag mal, so ein Vorschussvertrauen nochmal bekommen hatte, obwohl das Vertrauen am Boden lag. Die Gemeinde gesagt hat, okay, macht mal, wir warten ab. Und das Ganze war begleitet von einem sehr intensiven Gebetsprozess. Wir haben alle Aktivitäten runtergefahren, wirklich nur noch das Nötigste gemacht und gesagt, okay, Herr, wir liegen gerade am Boden oder stehen in einer Krise. Wir stehen hier mit tollen Möglichkeiten, super Ressourcen, aber wir kriegen es einfach gerade nicht gebacken. Hilf uns. Dann haben wir Wochen uns wirklich zum Beten getroffen, uns auch manches wieder in eine Versöhnung gebracht, in Gespräche geführt. Ja, und eben die Klarheit der Leitung, die gesagt hat, das können wir machen, das wollen wir machen und das können wir eben nicht mehr machen. Und das, ja, und dann sind wir in den neuen Prozess, in die zweite Revitalisierung quasi gestartet. Ja.
du hast jetzt mehrfach von Voraussetzungen gesprochen, unter denen ihr leiten wollt. Kannst du noch mal die Voraussetzungen nennen? Ich habe sie irgendwie noch nicht so richtig gehört.
Ja gut, eine Voraussetzung ist zum Beispiel, dass man klar gemacht hat, wir können nicht Wünscheerfüller für jeden sein. Eine Voraussetzung ist, dass man ein Team aufbauen kann, das mitleitet, das wir einsetzen können, wo wir hin delegieren können. Eine Voraussetzung war, dass wir eben nicht immer alles erklären können. Es gibt ja Leute, das ist vielleicht auch in anderen Bereichen, in der Gemeinde sehr extrem, du hast das Gefühl, du hast schon 5-mal was gesagt und 10 E-Mails und dann gibt es doch tatsächlich welche, die sagen, das habe ich noch nie gehört, das ist jetzt ganz neu für mich. Und dann guckst du dich an und denkst, was ist jetzt, du zweifelst ja auch, ne? Und dann musst du jemanden fragen, sag mal, haben wir das nicht nach dem Gottesdienst und in der Gemeindeversammlung und wir haben noch 2 E-Mails geschickt. Ja, stimmt. Und einfach diese Voraussetzung, wir dürfen Schritte gehen. Wir nehmen mit, wir kommunizieren, aber bitte lasst uns probieren und gehen, die, was wir meinen, was als nächstes dran ist. Das war eine Voraussetzung, die uns den Rücken freigehalten hat.
Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ihr habt also ein robustes Mandat zum Führen bekommen. Die Aufgabe der Leitung ist es zu leiten und ihr habt gesagt, also ich interpretiere das jetzt so, dass ihr gesagt habt, wir machen den Job nur, wenn wir leiten dürfen und wenn das nicht permanent hinterfragt wird und wenn uns da nicht ständig Knüppel zwischen die Beine geworfen werden.
Allerdings aufgrund unserer Story, unserer Geschichte und weil wir eben eine kleinere Gemeinde waren, natürlich schon mit dem Leute, wir nehmen mit, wir kommunizieren, aber wir müssen die Schritte gehen können. Und das war so ein quasi so ein Vertrauen von uns aus der Leitung, auch in die Gemeinde und auch gleichzeitig von der Gemeinde an uns. Und das war so ein neuer Prozess, der da begonnen hatte.
Das klingt für mich nach zwei Richtungen, die eigentlich die Revitalisierung bei euch genommen hat. Die interne oder die innere Erneuerung und so eine externe. Also habe ich das richtig verstanden? Ihr habt einen Platz gekauft, wo ihr dann quasi ein Haus gebaut habt oder irgendwie sowas. Und das ist ja wie so eine äußere Erneuerung. Also würdest du auch so sagen?
Ja, und da würde ich halt im... Also ich sag mal, die äußere Erneuerung war teilweise im Rückblick auch ein Tick vielleicht zu schnell oder nicht, ich weiß nicht genau, was so, wie die wirklichen Gründe waren oder doch die innere Haltung der Leute war oft anders als die in der Leitung. Und die Wünsche und die Erwartungen, die waren vielleicht auch zu wenig nochmal kommuniziert. Wir waren mehr auf das Äußere, mehr Raum, neues Gebäude, neuer Namen. Wir haben eine alte katholische Kirche gekauft. Und das heißt, die war auch als Kirche in Schwelm bekannt. Das war uns wichtig. Mhm. Und gleichzeitig musstest du aber nach innen neu aufbauen. Genau. Also es waren wirklich zwei Richtungen. Und die Herausforderung war wirklich, das Tempo zu halten. Gehst du wieder zu schnell oder gehst du zu langsam? Und dieser Prozess, der hat wirklich 2 Jahre gedauert. Und was uns dann unheimlich zugute getan hat, war, dass dann wir von außen, ich sag mal, durch den damaligen Flüchtlingsstrom eine völlig neue Aufgabe bekam und die, weil du kannst dich ja auch kaputt gucken, wenn du immer nach innen guckst, ne? Du findest hier noch ein Problem und dann noch was zu lösen. Mhm. Das heißt, dieser Prozess war wichtig, aber er musste auch irgendwie abgeschlossen werden. Und durch eine externe Situation wurde der bei uns abgeschlossen und wir konnten endlich sagen, also im Coaching sagt man, eine Figur muss geschlossen werden, sonst hast du immer was irgendwie sich nicht rund anfühlt, nicht gut anfühlt. Und wir waren dabei, diese Figur zu schließen. Und durch eine neue externe Situation konnten wir sagen, okay, jetzt gehen wir einfach mal was völlig Neues an und schließen dabei so langsam weiterhin die alten Wunden und die Figur, sage ich einfach mal.
Ich will das auch nochmal verstärken. Die Revitalisierung heißt ja, man geht mit der bestehenden Gemeinde und mit der ganzen Geschichte und Kultur. Die nimmt man mit und versucht sie zu würdigen, zu ehren und gleichzeitig musst du eben auch voll nach vorne gehen, weil sonst schaffst du die Tradition und die alte Kultur prägt dann zu stark. Und jetzt kam ein Momentum dazu, das heißt, durch die Flüchtlingswelle habt ihr gesagt, jetzt leben wir das Neue. Wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr darauf eingestiegen?
Eine der besten Entscheidungen, sage ich einfach mal so, die wir damals als Team getroffen haben, war, als die große Frage war, was macht man mit all den Menschen? Da haben wir gesagt, alles, was am sozialdiakonischen Bereich gibt, ist vorhanden. Und wir lassen mal unsere Kultur los, dass so Freikirchen ja oft meinen, sie müssen ja was Eigenes haben, immer was Eigenes aufbauen. Wir haben gesagt, wir gehen einfach dahin, wo was ist. damit wir in die Stadt hineinkommen. Das war eine Entscheidung, die uns im Nachhinein wirklich gut getan hat. Das heißt, die Leute, die einen Sprachkurs anbieten wollen, sind zur katholischen Kirche gegangen. Die Leute, die helfen wollen, sind zu irgendwelchen Initiativen gegangen. Und auf einmal bauen sich Beziehungen und Freundschaften auf. Und wir haben gesagt, okay, das alles gibt es schon in der Stadt, was den Menschen jetzt hier hilft. Und da helfen wir mit. Und auf einmal saßen die Ersten im Gottesdienst, weil sie Beziehungen aufgebaut haben. Und dann konnten wir eigentlich unseren eigentlichen Auftrag ausführen und der hieß, den Menschen Fragen zu ihrem Glauben zu stellen. Sehr verletzte, geprägte Menschen aus einem völlig anderen kulturellen Hintergrund fragten auf einmal, hey, was ist Jesus, kennen wir, aber wir kennen ihn so anders. Ja, und dann entstand da ein Wahnsinns-Drive. Ja, und wir hatten auf einmal Menschen hier stehen, die wirklich sagen, ich will zu diesem Jesus, wie geht das? Ja, und wir waren so in unserem eigenen, Figurschließen noch beschäftigt und haben gesagt, Wahnsinn, jetzt kriegen wir hier einen richtigen Auftrag. Wir müssen jetzt die anderen Dinge rundkriegen und auf was Neues konzentrieren. Ja, und in diesem Zusammenhang kam eben meine Anstellung. Hier standen Leute, die wollten Christ werden und wir hatten keine Kapazitäten. Das war irgendwie Wahnsinn. Wurde klar, okay, jetzt, da muss ich ran. Ne? Das ist jetzt, wo ich wahnsinnig nachts wurde. Ich denke, die Menschen wollen Christ werden und wir können es. Wir waren auch gar nicht geschult uns in diesem Thema. Und dann hatte ich einen Kontakt zu Al-Masira. Ich weiß nicht, ob ich das was sage. Das ist so ein Glaubenskurs auf der jeweiligen Sprache. 12 Einheiten in einem Film. Super gut erklärt, die Story durch die Bibel. Ja, und da war dann auf so einem Kurs klar, hey Andreas, ich habe jetzt einen anderen Weg mit dir vor. Und und ein halbes Jahr später war ich in der Gemeinde angestellt.
Wie hat sich eure Gemeinde dadurch verändert, dass ihr jetzt in diese ganze Migrationsarbeit eingestiegen sind?
Es war eigentlich so wie ähnlich. Es hat sich insofern verändert, dass wir unseren Fokus, unseren Blickwinkel geändert haben. Aber es war natürlich das Gleiche wie bei einem Führungs- oder Revitalisierungsprozess. Warum kümmert sich jetzt mal so viel um diese Menschen? Wo ist denn jetzt die andere Arbeit? Und auch da musste wieder kommuniziert werden. Dann hattest du auf einmal eine Taufe und dann ist ja so viel, wurden mehrere Menschen getauft. Dann kamen natürlich nicht immer alle wieder. Da hing ja auch so drin, nach dem Motto, kann ich dann in Deutschland bleiben, wenn ich Christ bin? Dann musst du uns auch neu aufstellen. Wie kriegt man das raus? Aber vom Grundsatz her war das ein Riesenschub zu merken, hey, Gott wirkt. Und zwar in den Menschen, die um uns herumgestellt sind. Und das hat, glaube ich, diesen Revitalisierungsprozess auch auf eine neue Ebene gebracht, weil der Auftrag auf einmal sich änderte durch neue Vorzeichen. Und wir haben als Gemeinde gemerkt, ja, das ist wieder was, da wollen wir wieder hin. Wir wollen sehen, wie Menschen Christ werden. Wir wollen schauen, wie Gott hier wirkt. Und das eine ist ja, Menschen erreichen. Ich sage mal, das eine Schaf. Und das andere sind die 99 zusammenzuhalten. Und ja, in diesen beiden Prozessen waren wir dann eingestiegen. Ja.
Was hat denn bei diesem ganzen Neuaufbauen oder die zwei Revitalisierungsprozesse, die ihr durchgemacht habt, am meisten Freude gemacht? Und was hat am meisten Kraft gekostet?
Am meisten Kraft war kommunizieren, was ich vorhin gesagt habe. Immer dran denken. Was musst du sagen? Wie sagst du es? In welchem Setting? Und es soll ja auch eine positive Kommunikation sein. Also das musste irgendwie geübt und trainiert werden. Viel Kraft gekostet hat, das richtige Team aufzubauen. Wir haben damals so einen, es nannte sich einen Förderkreis unterhalb der Leitung mit installiert. Die war für uns sehr, sehr wichtig. Wir kriegten ein direktes Feedback aus der Gemeinde. Also das hat aber auch viel Kraft gekostet. Das Vertrauen neu aufbauen, weil ja doch vieles vorher kaputt gegangen ist. Und auf einmal hast du einen Wachstumsschub und den musst du auch irgendwie handeln. Das waren so Themen, die echt Kraft gekostet haben. Und ja, Freude war einfach zu sehen, wie Gott Gemeinde baut, wie Jesus Gemeinde baut und wir einfach in einem Hammer ja in seinem Team mitspielen können. Das hat richtig Spaß gemacht, wie so ein geknickter Halm oder so ein glimmender Docht einfach neu angezündet wird oder aufgerichtet wird. Ja, das war einfach super, das zu sehen und wirklich, wie Gott Gebete erhört hat, wie ja, wie das neue, ihr habt es vorhin gesagt, ein Musikteam oder also auf der Homepage so ein Band ins Leben gerufen. Wir haben Leute hergebetet, uns fehlten alles. Und auf einmal, ja, kam jemand, ja, ich spiele Schlagzeug, auch super. Oder ich spiele Bass. Jetzt hatten wir eine riesen Band da und dann brauchen wir jemanden, der das coacht. Ja, dann hatten wir auf einmal einen Coach, der kostete Geld, ja, auf einmal war das Geld da. Also es waren unheimlich viele Sachen, wo wir gesagt haben, Wahnsinn, das zu leben, wie Jesus Gemeinde baut, das hat tierisch Freude gemacht. Wir haben letzte Geschichte angefangen, nach dem Gottesdienst ein Essen anzubieten. Und das fing mit kleineren Leuten an. Das war immer mal ein Wunsch. Und es wuchs und wuchs. Und auf einmal brauchst du eine Küche, die muss umgeändert werden. Und dann kommen von externen Menschen, die sagen, hör mal, ich habe gehört, ihr macht hier was Tolles, hier sind 5.000 Euro. Oder, ja, es war einfach Wahnsinn, was da so passiert ist, muss ich einfach sagen. Es hat tierisch Freude gemacht.
Und wieder zwei Pole. Ja. Herausforderungen und Freude. Also diese beiden Sachen zusammenzumachen. Wenn du jetzt nochmal so, also ich meine, ich nehme dich jetzt auch mal als jemand, der so strategische Prozesse, so eine Immobilienfinanzierung, das ist ja was, das durchläuft ja so einen Ablauf und da hat man dann so Stationen. Wenn du nochmal deine wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassen müsstest, wie würde das aussehen? Wo sind die Punkte, die Meilensteine, die da genommen werden mussten bis zum Schluss, bis ihr da wart oder da seid, wo ihr jetzt seid?
Also für mich war ein Meilenstein die Erkenntnis, dass Leitung und Führung, ich sag mal, die Transformation von Ressourcen in Nutzen ist. Also du hast immer etwas.
Moment, das muss ich jetzt mal wiederholen. Leitung und Führung ist die Transformation von Ressourcen in Nutzen.
Genau. Das heißt,
das möchte ich mir gerne aufschreiben.
Ja, du hast ja eigentlich immer, irgendetwas hast du. Entweder hast du eine Begabung, eine Fähigkeiten oder du hast Finanzen oder du hast Mitarbeiter. Irgendetwas ist eigentlich immer da. So, und das irgendwo, diese Ressource, die da ist, in einen guten Nutzen umzusetzen. Das hört sich jetzt ein bisschen sachlich an, aber da stehen natürlich Menschen hinter. Aber Ressourcen können auch Träume sein, Ressourcen können Ziele sein. Ressourcen kann die Kraft, die dahinter steckt, die Motivation sein. Und das in einen Nutzen umzusetzen. Und dieser Nutzen, da kann man sich natürlich auch verzetteln. Ne? Es kommen immer mal wieder Seitenideen, man muss gucken, ist das jetzt, hilft uns das oder ist das jetzt eine Sache, auf die es gerade ablenkt. Aber wenn du sagst, das, was wir haben, wollen wir umsetzen. Und da haben wir immer wieder die Erfahrung gemacht, weitere Ressourcen oder Finanzen und Ressourcen folgen der Vision. Das haben wir als Erfahrung gemacht. Und natürlich gibt es Tiefschläge, klar, zwischendurch. Und es läuft was nicht so rund. Mhm. Aber das war für mich ein entscheidender Faktor. Und ein weiterer ist, ich sag mal, den...
Darf ich da kurz nochmal einhaken und dir nochmal ein biblisches Bild dazu machen? Also, weil ich möchte gerne deine Geschichte und dieses Zitat da reinbauen. Im Epheserbrief Kapitel 4, da ist von einem fünffältigen Dienst die Rede. Und im Ende von diesem ersten Abschnitt, ich glaube 15 und 16, ist davon die Rede, dass der Leib Christi verbunden ist, alle Glieder, durch die Gelenke. Und das, was du gerade gesagt hast, dass nämlich aus den Ressourcen, die auch Träume und so weiter sein können, dass daraus ein Nutzen entsteht, das ist für mich das perfekte Bild dafür, wie dieser Leib funktioniert. Dass die Ressourcen, die Glieder, also die Kraft auch aus den Muskeln durch diese Gelenke an den Platz gebracht werden, wo sie dann nützlich werden. Weil ein Leib, der keine Gelenke hat, der ist steif, der geht gar nicht mehr.
Ja.
Genau, und das, was du gerade gesagt hast, ist für mich so eine lebendige Veranschaulichung von diesem Text aus dem Epheserbrief. Sorry, ja, das ist nur gerade voll in meinem Kopf hochgeploppt und habe gedacht, Mensch, das passt zusammen. Und ich werde mir dein Beispiel klauen. Ja, also du hast es jetzt hier schon gehört. Gut, okay, mach ruhig weiter. Ich wollte dich da nicht.
Ich hänge mich mal jede Firma hat ein Nutzerversprechen oder Nutzenversprechen. Ihr als Immobilienmenschen versprecht, gebt mir euer Geld, wir sorgen dafür, dass ihr nachher dieses Geld, genug Geld habt, um euer Bauvorhaben umsetzen zu können. Was für ein Nutzenversprechen habt ihr denn der Gemeinde gegeben bei dem Umbau?
Ja, wie gesagt, das waren eigentlich zwei Nutzen. Der eine war ein ganz praktischer. Ne? Wenn die Familie wächst, dann musst du halt aus einer Zwei- oder Dreizimmerwohnung in eine Vierzimmerwohnung oder ein Haus umziehen. Zu dem Zeitpunkt war es einfach so, es war voll. Das war das eine. Und das andere war einfach der inhaltliche Nutzen, dass wir uns eben wie bei dem Dorfladen am Anfang gefragt haben, was wäre, wenn uns nicht mehr gibt? Und wie können wir, ich sag mal, in die Kultur der Stadt, wo wir leben, hineinwirken, und zwar positiv hineinwirken. Wir haben natürlich auch uns immer wieder, ja, ich sag mal, an verschiedenen anderen, so Willow-Kongress zum Beispiel, wir haben uns in Wiedennest oder auf verschiedenen Tagungen und Bereichen natürlich auch überlegt, was wollen wir machen? Und daraus ist ja ein Leitbild entstanden. Und wir haben eben den Satz da drin stehen, dass wir diesen Gott der Bibel kennengelernt haben und wir möchten eben, dass andere Menschen ihn auch kennenlernen. Und es war einfach ein großer Wunsch immer von Leuten von uns, dass sie einfach ihre Nachbarn und Freunde einladen können, und zwar in einen Gottesdienst, in eine Gemeinde, die die Sprache der Menschen spricht, wo sie leben. Das ist in Schwelm anders als in Istanbul oder so. Keine Ahnung, es ist halt überall dem Gegebenheiten ein bisschen angeschuldet. Und unser Wunsch war es, auch der Gemeinde zu vermitteln, wir möchten neue Menschen für Jesus erreichen und die vorhandenen natürlich in der im Glauben wachsen, wie das so heißt, in der Nachfolge. Wir haben das gesagt, stabil nach innen müssen wir gegründet sein und dynamisch nach außen konstruiert oder ausgerichtet. Das hat uns so, ist so ein bisschen unser Leitsatz, dass wir also diese beiden Themen hinhaben, und das ging in dem alten Gebäude einfach nicht mehr.
Jetzt ist es aber so, dass Revitalisierungsprozesse scheitern, trotz Leitbild, trotz guten Willen, trotz Beschlüsse der Gemeinde, trotz externer Beratung. Womit muss jeder Leiter in so einem Prozess umgehen können, beziehungsweise welche Überlebenstechniken muss ein Leiter haben in solchen Situationen?
In solchen Situationen, ja. Es gibt ja Kompetenzen, die hat man und kann sie auch erweitern. Und es gibt natürlich auch Dinge, die einfach so in der Persönlichkeit liegen. Meine Erfahrung ist, dass eine hohe Resilienz sehr hilfreich ist. Also die Fähigkeit, mit Niederschlägen, mit Scheitern umzugehen. Die Fähigkeit, mit Druck und Stress den auszuhalten. Also wenn jetzt jemand sehr perfektionistisch unterwegs ist, glaube ich, ist das schwierig in dem Bereich. Dieser Satz, hinfallen, aufrichten, Krone richten, weiter, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Der hat auch ein paar Mal geholfen einfach. Ist jetzt kein frommer Satz, aber er hilft einfach. Also das finde ich sehr wichtig. Ich finde wichtig, dass die Leiter sich selber spiegeln oder Menschen haben, denen sie erlauben, dass sie sie spiegeln dürfen oder auch kritisieren dürfen. Kritisieren jetzt nicht von du bist doof, sondern Kompetenz kritisieren, vernünftig kritisieren, weil man ja oft so einen blinden Fleck hat. Man denkt, man ist super unterwegs und in manchen Ecken läuft es gar nicht gut und man sieht es einfach nicht. Also Menschen, die einem vernünftig feedbacken. Ich würde sagen, wichtig ist, die Stärken anzuerkennen und diese auszubauen und die Schwächen anderen, also die Situation, wo man schwach ist, anderen zu überlassen. Es ist oft schwierig, wenn man meint, man muss Schwächen abstellen. Da geht so viel Energie rein. Und ich habe die Erfahrung gemacht, bei den Stärken zu bleiben. Und da, wo ich schwach bin, muss ich jemand anders haben. Erstens baue ich Team, ich baue Gemeinschaft. Ich kann das auch vergeistlichen. Jesus hat die größte Chaotentruppen zusammengestellt. Wir hatten so unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und ich habe das auch immer wieder im Team gemerkt. Also wichtig ist da irgendwie, zuzulassen, dass andere einfach besser sind und sie auch dazu fördern. Und eine gewisse Abgrenzung habe ich gemerkt, ist eine Kompetenz, gerade im Gemeindegeschäft. Ich musste das immer wieder hart lernen. Du bist irgendwie gefühlt 7/24 unterwegs. Und das ist auch ein Prozess, wo ich immer noch dran arbeite. Du bist irgendwie sonntags in Action, du hast nicht das klassische Wochenende, am Samstag bist du am Vorbereiten und am Montag irgendwie schon wieder dran, vor allen Dingen aus der Wirtschaft. Ich habe dieses Pastoren denken nicht. Es gibt ja Menschen, die von vornherein in diesem Dienst sind, da ist dann irgendwie klar, irgendein Wochentag ist frei. Das habe ich überhaupt nicht. Und das merke ich, ist schwierig. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich da eine Abgrenzung zu nehmen. Das ist für mich ein Riesenprozess, zu sagen, ich habe einfach mal 1-2 Tage, wo ich raus bin. Weil ich merke, wenn du immer dran bist, dann verlierst du den Überblick. Ja, und?
Oder ich fasse mal zusammen, was ich gehört habe gerade. Auf der persönlichen Ebene der Überlebenstechnik ist Resilienz eine zentrale Kompetenz, die dir hilft zu überleben, gerade auch mit den ganzen Ansprüchen. Als zweites habt ihr, um voranzugehen, habt ihr ein robustes Mandat zu leiten und leitet auch. Und das dritte war, dass ihr eure Leitung auch coacht, dass ihr euch selber auch coachen lasst und damit also auch selber korrekturfähig seid. Und ihr habt gegenüber der Gemeindestruktur, habt ihr nochmal um Vertrauen gebeten für diesen Prozess und euch das auch geben lassen.
Das war genau, vor mehreren Jahren, richtig, ja.
Das sind wesentliche Dinge für einen gelingenden Revitalisierungsprozess, ja. Das würde ich auch aus anderen Prozessen so bestätigen können.
Ja, und beim Revitalisierungsprozess, je nachdem, welche Herkunft die Gemeinde hat, Du hast am Anfang von Würdigen gesprochen. Ich habe diesen schönen Satz mal gehört, ohne Herkunft keine Zukunft. Du musst deiner Vergangenheit, also wir haben ja bei uns Menschen, die sagen, früher war alles doof. Und anderen sagen, früher war manches doof. Und andere haben die Dinge verarbeitet und andere nicht. Und diesen Zeitfaktor auszuhalten, das geht nicht in einem Jahr, das geht auch nicht in zwei Jahren. Und da ist es natürlich was anderes, als wenn ich auf einer grünen Wiese starte. Also dieses Aushalten, das mitzunehmen, das wertzuschätzen, das würdigen und manches auch sterben zu lassen, weil das war auch noch ein Punkt, wir haben natürlich harte, heilige Kühe geschlachtet, ne? Und da gehört auch eine gewisse Ausdauer zu. Das kannst du ja natürlich, du kannst die Machete raushauen, abhauen, du kannst es totreden oder du machst so einen Mittelweg. Wir fanden sehr gut mit dem Mittelweg, sind wir gut gefahren. Auf der einen Seite muss die Kuh geschlachtet werden, aber du kannst es mit Würdigung tun, den Prozess der Trauer zulassen, dass die Dinge sich ändern. Ja, jetzt bin ich aber schon wieder im Thema. Genau, das gehört für mich auch so ein bisschen.
Ja, aber es ist ja ein super gutes Thema. Ich meine, ich hoffe, ihr habt es dann nicht gemacht wie Mark Twain, der dann augenzwinkernd, kennst du den Spruch her, oder? Genau. Mark Twain hat gesagt, heilige Kühe geben die besten Hamburger.
Ja.
Aber das ist natürlich für den Prozess, das würde dem ja überhaupt nicht gut tun. Aber Mark Twain ist immer der ein Dings hat, der einen guten Spruch hat für die ganzen Geschichten. Geduld
das
habt ihr
kann nötig. Kann ich kaum nachvollziehen. Den Mark Twain Hamburger gab es erst viel später. Mark Twain war 50 Jahre vorher. Also das kann nicht sein, dass er das gesagt
Manches
hat.
Manches wird eingedichtet.
Man findet es im Netz, vielleicht hat er auch gesagt Steaks, ich weiß es nicht. Steaks, aber,
das würde vielleicht eher passen. Ja.
Das würde vermutlich eher zu ihm passen.
Klaus, ich würde gerne würd gern noch zwei Sachen kurz zum Klaus zum Ergänzung machen. Ich glaube, hilfreich wäre als Kompetenz, wenn jemand generalistisch unterwegs ist. Es gibt ja Leute, die sind einseitig begabt und das sehr ausgeprägt. Ja? Musiker oder Prediger oder Menschen organisieren können oder im Seelsorgebereich. Ich glaube, bei der Revitalisierung ist eine breite Aufstellung, aber nicht in dieser ausgebauten Gabenbegabung fähig. Das hat mir oft geholfen, einfach mal irgendwo da einzuspringen oder was zu machen, wo gerade Personalmangel war. Also ich bin da eher breit aufgestellt und ich glaube, dass das hilfreich ist, aber jetzt nicht irgendwo in einer Sache extrem herausragend. Und was mir immer geholfen hat, das wäre der letzte Punkt, wenn es stressig wird, zurückziehen und wirklich Zeit mit Jesus verbringen. Das kennen wir aus dem Business, ist das natürlich nicht so Standard. Aber das hat mir damals auch geholfen, als Christ im Business. Wenn alles drumherum ist, eigentlich erstmal runterfahren, zurückziehen, um einen neuen Blickwinkel kurzfristig zu bekommen oder auch längerfristig. Ja, das war noch meine Ergänzung.
Wunderbar. Generalist, es gibt auch einen, ist positiv und negativ heißt es Universaldilettant.
Ich meine das Positive.
Ich kann ganz viel, aber ich bin kein Perfekt, ja.
Jetzt so sind wir schon bei der finalen Frage. Nichts zu gebrauchen, heißt das da, wo ich herkomme.
Wie heißt das bei dir?
Das wäre der Genau, zu allem fähig und zu nichts zu gebrauchen, aber das wäre der Universaldilettantenspruch. Nein, Generalist finde ich schon einen guten
Begriff. Viel besser, ja. Ja, das stimmt wirklich, weil du bist als Leiter in so einem Prozess in alle Dinge eingebunden und musst auch, wenn du nicht eingebunden bist, bist du dann im Coaching-Prozess drin. Ja, also das ist völlig richtig. So, dann kommen wir gleich zur finalen Frage. Andreas, was würdest du Pastorinnen und Leitern sagen, wenn sie überlegen, eine Berufung anzunehmen, einer alten Kirche Beine zu machen?
Also ich würde Ihnen sagen, dass Sie sich sehr klar Ihrer Berufung sein sollten. Weil es kommen die Zeiten, glaube ich, wo du die Berufung hinschmeißen möchtest. Und es kommen die Zeiten, wo du alles in Frage stellst. Irgendwann kommen die. Und ich glaube, es ist sinnvoll, sich daran zu erinnern, dass du eine Berufung hast. Und dir dann dich Erinnerung ruft, mit wem du unterwegs bist, mit welchem Gott du unterwegs bist und was er auch vorher schon alles gemacht hat. Und das meiner Meinung nach geht das am sinnvollsten, wenn du wirklich die Klarheit der Berufung hast. Sonst geht das schief und ich glaube, das geht ganz bitter schief dann. Und als Weiteres würde ich Ihnen sagen, dass Sie immer auf ein klares Ziel brauchen, wo Sie hinwollen und trotzdem die nötige Fähigkeit, auch mal eine kleine Korrektur vorzunehmen, Anpassungen anzunehmen, weil sich Situationen ändern, und sich mehr Zeit nehmen, als man eigentlich vorhat. Also ich habe die Erfahrung gemacht, was du in einem Jahr umsetzen willst, braucht in einer Gemeinde oft 2 oder 3. Du bist als Hauptamtlicher oder als Pastor, als Leiter, wenn du das beruflich machen kannst oder zumindest mit einer halben, Dreiviertelstelle, hast du ein ganz anderes Tempo als die Leute im Ehrenamt. Aber unsere Art von Gemeinden und ich glaube grundsätzlich Kirche lebt und braucht das Ehrenamt, das ist das Herzstück. Und da einfach einen vernünftigen, entspannten Weg einzuschlagen, das würde ich diesen Leuten mitgeben. Ja. Und es ist eine coole Sache, wenn man sich darauf einlässt. Und ich glaube, man kann richtig Reich Gottes Arbeit da bauen. Ja.
Fantastisch, das war cool. Ein tolles Schlusswort.
Ja. Ja, ich hätte vielleicht noch eine Buchempfehlung. Kennst du Steve Taylor?
Nein.
Andreas? Nee. Das ist ein neuseeländischer Pastor, der vor 25 Jahren mal ein Buch geschrieben hat, The Out of Bounds Church. Und der seinen eigenen Revitalisierungsprozess da mal beschrieben hat. Und ich habe irgendwie auf Umwegen Kontakt mit ihm gehabt und habe ihn gefragt, würdest du das nochmal so machen? Er hat also auch eine alte Dame, wie er das genannt hat, also eine ältere Kirche revitalisiert. Und er hat gesagt, nee, never, will ich nicht nochmal machen. Bei dir klingt es tatsächlich viel entspannter oder viel, viel ausgewogener. Also von daher, Steve Taylor...
Ja, es gibt natürlich nur eine, die uns wahrscheinlich unterscheidet. Das würde ich jetzt, ich sag mal, vielleicht zum Pastor und Leiter auch noch hinzugeben. Mir und uns war ja eigentlich gar nicht bewusst, dass wir einen Revitalisierungsprozess machen. Das habe ich ja erst in den letzten ein Jahr darüber gelernt, dass es sowas gibt. Wir haben einfach gemacht. Und wenn du heute, hätte es mir mehr geholfen, wenn ich früher gewusst hätte, was ich mache, sag ich mal so. In den 90ern war das noch überhaupt kein Thema, Ende der 90er, und jetzt 2013, 14, wo dann der zweite, ich sag mal, Revitalisierungsprozess war, man steckte mittendrin, wie gesagt, damals ehrenamtlich, und wir wussten nicht, was wir taten, denn sie wissen nicht, was sie tun, gab es, glaube ich, mal einen Film. Und von daher, heute gibt es sehr, sehr viel gute Literatur und Coaching und Schulungen dazu, und das würde ich wirklich in Anspruch nehmen.
Das war eine Episode des Gründercast. Gründen, entwickeln und multiplizieren. Projektleitung Klaus Schönberg. Beratung und Begleitung Björn Wagner. Die Aufnahmeleitung ist bei Sebastian Ruskamp. Der Gründercast ist ein Projekt des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Mehr Infos über die Baptisten findet ihr unter www.baptisten.de.